Ja, ihr Lieben, eigentlich wäre ja für heute Taufen vorgesehen. Stattdessen müsst ihr jetzt mit meiner Predigt vorlieb nehmen. Da aber außer den Kindern niemand fluchtartig den Raum verlässt und auch die Bildschirme nicht massenweise abgeschaltet werden, gehe ich davon aus, dass ihr damit vielleicht einverstanden seid. Ich hoffe, dass wir alle zusammen davon einen Nutzen haben und dass Gottes Wort ausrichtet, wozu es gesandt ist. Eigentlich wollte ich heute nicht hier stehen, denn die Entscheidung für die Predigt ist relativ kurzfristig gefallen. Und ich brauche in Wort und Gedanken und in der Schrift mehr als eine Woche, um mich vorzubereiten. Und ich fühle auch eine gewisse Unsicherheit. Aber der Klaus wird in diesem Zusammenhang sagen, macht ja nichts draus, je mehr der Prediger gepresst wird, umso mehr hat die Gemeinde davon. Ich möchte euch mitnehmen in unsere Gespräche in der Bibelstunde am Mittwochabend. Heute Morgen ist das schon zum Teil angeklungen. Dieses zum einen, weil ihr ja nicht alle dabei seid. Und es könnte ja vielleicht von daher mal interessant sein, euch zu sagen, wie unsere Gedanken und auch wie unsere Eindrücke in den letzten Wochen gewesen sind. Aber zum anderen, denke ich, ist es auch interessant, dass wir nochmal gemeinsam über das Thema nachdenken. Das Thema, was ich ansprechen möchte, ist nichts Neues. Wir hören es jeden Sonntag. Und trotzdem, denke ich, ist es wichtig, darüber nachzudenken und lohnenswert. Ich meine ganz konkret die Geschehnisse um Jesu letzten Weg nach Jerusalem, um seinen Abschied beim Passafest von seinen Jüngern. Ich meine das Geschehen in Gethsemane und seine Gefangennahme. Wir wollen kurz eingehen auf diesen himmelschreiend ungerechten Prozess, der mit ihm geführt wurde. Und wir wollen uns seine Verhöhnung durch die Soldaten und seinen Weg zum Kreuz ansehen. Bis dahin sind wir im Moment mittwochs gekommen, weiter möchte ich dann auch nicht gehen. Ist auch lang genug. Wie gesagt, das alles ist nichts Neues für uns, das kennt ihr, das kennen wir alle, das haben wir schon oft gelesen und gehört. Aber ich denke doch, wenn wir darüber nachdenken, dann ist das für uns, wenn wir uns intensiv damit beschäftigen, immer wieder auffühlend, das ist ergreifend, das ist zu Herzen gehend. Und wir haben gesagt, das kann uns eigentlich emotionslos oder das muss uns emotional berühren, was da geschehen ist. Wir haben uns auch des Mittwochsabends immer gesagt, und wir halten uns das immer wieder vor Augen, dass dieses Geschehen, was in den Augen der Menschen so völlig unbedeutend war und auch heute noch in den Augen vieler Menschen unbedeutend ist, letztlich der Mittelpunkt, der Brennpunkt des Weltgeschehens gewesen ist. Mag euch vielleicht auch jetzt ein bisschen übertrieben vorkommen, denn es gibt auch andere wirklich wichtige Dinge in der Weltgeschichte. Aber ich denke, wenn wir das als Gläubige unter diesem Aspekt sehen, können wir zu keinem anderen Entschluss, zu keinem anderen Gedanken kommen. Das gilt nicht nur für die Theologie, sondern dieser Gedanke, der wirkt sich eigentlich in alle Lebensbereiche aus. Er wirkt in den Lebensablauf jedes Menschen hinein, bewusst oder unbewusst. Und spätestens und am Ende eines Lebens stellt sich für einen Menschen diese Frage ganz aktuell. Golgatha und alles, was damit zu tun hat, wirkt sich aus in der Gesellschaft, zum Beispiel in moralischer Hinsicht. Golgatha wirkt sich aus in der Politik. Ich möchte euch daran erinnern, dass auf dem Grabstein unseres verstorbenen Altbundespräsidenten Johannes Rau steht, auch dieser war mit dem Jesus von Nazareth, was eine ganz tolle Aussage ist. Und Golgatha wirkt sich aus in der Umwelt, wenn wir an den Römerbrief denken. Ich denke, es ist keine irgendwie spinnerte Übertreibung von mir, sondern ich sage, es ist meine feste Überzeugung, dass sich Gottes Wirken, das seinen Höhepunkt damals am Kreuz erreicht hat, in alle Lebenslagen hinein auswirkt. Ob wir das nun bewusst erkennen oder nicht, ob wir das verdrängen oder nicht, das spielt nur eine untergeordnete Rolle. Stellen wir uns vor, die Geschichte der Welt, die Geschichte der Menschheit ist eine Art Zeitstrahl. Eine Zeitachse. Und in der Mitte dieser Achse steht das Kreuz. Nach links geht es zeitlich zurück bis zur Schöpfung. In 1. Mose 3, Vers 15 sagt Gott nach dem Sündenfall zur Schlange, Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, Samen gleich Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zermahnen. Wer ist dieser Er? Das ist Christus Jesus, der der Schlange, nämlich dem Teufel, den Kopf zertreten wird, ihn also endgültig besiegen, vernichten wird. Und der Teufel hat letztendlich nur die Möglichkeit, dem Herrn im übertragenen Bild in die Ferse zu stechen, ihm also erhebliche Schmerzen zuzufügen. Er wird ihm Leid zufügen. Und das hat er, wie wir alle wissen, dann auch ausgiebig getan. Aber mehr konnte er nicht tun. Wir finden also schon ganz am Anfang eine erste Prophezeiung auf dieses Geschehen. Und dann kommen während der Zeit bis zum Kreuz eine Menge von Prophezeiungen. Ich möchte nur zwei oder drei zitieren. Dem Volk Israel wird gesagt, einen Propheten wie Mose werde ich euch erwecken. Und das hat Petrus in der Apostelgeschichte ausdrücklich auf den Herrn Jesus bezogen. Dann denken wir an die Psalmen 22 und 69 insbesondere. Dann denken wir an Jesaja 61, Vers 1, da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden. Rund 800 Jahre vor Christus wurde das schon prophezeit. Und der Herr hat das als auf sich zutreffend zitiert. Denken wir an das mysteriöse Kapitel 53 aus dem Jesaja-Prophet, mit dem kein Mensch etwas anfangen konnte. In der Apostelgeschichte liest das einer und fragt, von wem wird hier geredet? Wer ist damit gemeint? Kurz vor der Geburt des Herrn Jesus wird zu seiner Mutter Maria Folgendes gesagt, in Lukas 1, Vers 31. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königstums wird kein Ende sein. Eine Prophezeiung auf das, was kurz darauf passieren würde. Momentchen später steht da der alte Simeon und hält diesen neugeborenen Jesus in der Hand. Und was prophezeit er? Meine Augen haben dein, Gottes, haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung der Nationen, ein Licht für uns und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Wir haben vor ein paar Tagen unsere kleine Enkelin in der Hand gehalten, so ein Händchen voll. Wie kann man so etwas prophezeien, wenn man so ein Wesen in der Hand hat? Wer sagt dir das? Und in dem Moment sagt der Simeon aber auch Folgendes. Aber auch deine Seele wird ein Schwert durchbohren. Das sagt er zu der Mutter. Hat Maria an diese Prophezeiung gedacht, als sie 33 Jahre später am Kreuz stand und ihren Sohn leiden sah, zusehen musste, wie er gestorben ist? Wissen wir nicht. Kommen wir jetzt wieder auf meinen Zeitstrahl zurück. Dann sehen wir, dass diese letzten Prophezeiungen schon Richtung Mitte dieses Zeitstrahls gehen. Und nach rechts, das ist die Zeit nach dem Kreuz. Und auch auf der Seite finden wir eine Menge prophetischer Aussagen auf den Herrn Jesus, die bis ans Ende aller Zeit gehen. Denken wir an Römer 8, wonach selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird. Die Schöpfung, die jetzt so schön vorkommt, sie ist nicht in ihrer letzten, schönsten Form. Der Herr wird sie freimachen. In Offenbarung 4 und Vers 5 sieht Johannes in einer Vision, wie es zukünftig im Himmel sein wird, wo sich alles um Jesus Christus, das Lamm, da kriegen wir wieder den Bogen zu Jesaja 53, drehen wird. Am Ende der Zeit ist es der Herr Jesus selbst, der sagt, ich bin die Wurzel und der Nachkomme Davids. Der Bogen von ganz links wird bis dahin gezogen. Und er sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Und er sagt, ich mache alles neu. Dann sind wir auf unserem Zeitstrahl ganz rechts am Ende. Ich hoffe, dass ich euch das ein bisschen klar machen konnte. Alles läuft auf Christus am Kreuz zu. Alles geht von Christus am Kreuz aus bis zum Ende. Alles. Wir haben heute Morgen mal wieder das Abendmahl gefeiert. Und für mich persönlich ist es so, wenn wir unter diesem Aspekt, ist jetzt meiner und ich hoffe, es ist auch eurer, das Abendmahl feiern, dann können wir uns diesem Wunsch des Herrn doch nicht verschließen, das zu tun. Es müsste unser echt gemeinter, unser tiefer Wunsch sein, dem nachzukommen. Einfach aus Dankbarkeit zu ihm und aus Liebe zu ihm, weil er uns geliebt hat. Steigen wir jetzt ein in unser Thema, über die letzten Tage des Herrn auf der Erde ein bisschen nachzudenken. Markus, der hat sehr wahrscheinlich dieses Evangelium im Auftrag von Petrus geschrieben. Der beschreibt das alles in einem äußerst nüchternen und schnörkellosen Stil. Und er schreibt in Kapitel 10, Vers 27, dass sich der Herr mit seinen Jüngern auf seinen unweigerlich letzten Weg rauf nach Jerusalem macht. Und dann stellt Markus fest, und da entsetzten sie sich und fürchteten sich. Warum? Ich denke, in dem Moment haben sie gemerkt, was sie bisher immer verdrängt haben, jetzt geht alles zu Ende. Jetzt geht es auf das Ende zu. Das, was sie sich im Stillen oder vielleicht auch lauter erhofft und erträumt hatten, nämlich die Aufrichtung eines Gottesreiches in Israel und die Befreiung von der römischen Herrschaft, das würde nicht passieren, das trifft nicht ein, ganz im Gegenteil. Der Herr muss ihnen noch einmal sagen, was passieren wird. Und in Kapitel 10, Vers 33 schreibt, wird dann Folgendes gesagt. Und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Und sie überlegten miteinander und sprachen, nein, eine Seite zu viel. Siehe, wir gehen hinauf, sagt er, nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten, und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Das hatte der Herr ihnen schon öfters gesagt, aber bisher haben sie das nicht so richtig geglaubt. Jetzt, das war das Ende aller ihrer Träume. Es war auch das Ende ihrer persönlichen Träume, denn sie strebten, wie das Menschen üblich ist, auch nach ein bisschen Macht und Ansehen. Und sie mussten sich fragen, ja, was passiert denn jetzt mit uns? Wir haben alles aufgegeben, wir sind 3 Jahre mit ihm gezogen, wie geht es denn mit uns weiter? Das alles war eine schreckliche Vorstellung. Und dann ist es wirklich verständlich, dass sie sich erschrecken. Sie sind jetzt unten in Jericho und da versammelt sich eine große Reisegesellschaft, die zum Passarauf nach Jerusalem gehen will. In Gesellschaft geht es sich leichter, da ist es unterhaltsamer. Und außerdem, so wissen wir aus dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, war der Weg von Jericho nach Jerusalem rauf nicht so ganz ungefährlich. Und dann kommt eine Begebenheit, da können wir uns fragen, warum steht die da? Da sitzt nämlich am Straßenrand der blinde Bartimäus. Der Bartimäus wusste, jetzt kommen eine Menge von Pilgern und die sind nach der damaligen Situation und Tradition zu Almosen verpflichtet. Jetzt ist Zahltag. Und er wusste noch was. Bei dieser Reisegesellschaft ist Jesus dabei, von dem hat er gehört und nach dem ruft er. Und Bartimäus ruft ihn als Sohn Davids an, also in seiner Königswürde. Anscheinend kannte er sich ganz gut aus in diesen alten prophetischen Schriften. Und obwohl die anderen ihm sagen, nun sei doch endlich mal still, lässt er nicht locker, nach Jesus zu rufen. Wie reagiert der Herr? Er lässt ihn kommen und er stellt ihm eine angesichts seiner Situation etwas sonderbare Frage. Der Herr sagt, was willst du, dass ich mit dir tun soll? Was ist das für eine Frage? Das war doch eigentlich ganz klar. Nein, es war nicht unbedingt klar. Bartimäus hätte sich nämlich durchaus auch mit seinem Schicksal abfinden können. Es gab zwar keine soziale Absicherung wie damals, wie heute. Und Blinde und Kranke waren in aller Regel ganz schlecht dran. Sie waren wirklich arm dran. Aber er hatte sich ein schönes, lukratives Plätzchen ausgesucht und die Almosen flossen reichlich. Sollte er da wirklich sein Schicksal ändern wollen? Was willst du, dass ich dir tun soll? Auf diese Frage müssen Bartimäus, müssen wir zwangsweise antworten. Und ich denke, das ist eine Frage, die auch für uns heute noch absolut aktuell ist. Sind wir bereit, auf diese Frage wirklich und ehrlich zu antworten? Sind wir bereit, wenn wir diese Frage hören, Umstände zu ändern, Liebgewordenes aufzugeben Sind wir bereit, Neues anzufangen, Neues zu wagen? Sind wir bereit, in Unbekanntes zu gehen, wenn der Herr uns fragt? Bartimäus gibt letztendlich die wirklich naheliegende Frage. Meister, dass ich sehend werde. Naja, was anderes konnte er ja auch nicht antworten. Aber was antworten wir, wenn wir so gefragt würden auf die Frage unseres Meisters? Sehend werden wollen, nicht nur rein körperlich, obwohl das ein ganz großes Gut ist, wie einige von uns ganz bestimmt bestätigen würden. Sehend werden auch im Herzen. Aus dem Herzen heraus sehend werden, das sollte unser Wunsch sein. Sehend werden, klug und einsichtig werden, um zu entscheiden, wohin wir gehen sollten. Das sollte unsere Bitte an den Herrn Jesus sein. Bartimäus gibt diese Antwort nicht einfach so, sondern er gibt sie aus dem Glauben heraus. Er glaubt an Gott angesichts Jesus, von dem er gehört hat und der da vor ihm steht. Er glaubt an dessen Macht, dieses Wunder der Heilung tun zu können. Und er lässt sich in seinem Glauben nicht von den anderen Menschen beeinflussen oder zurückhalten. Die sind ihm in diesem Moment absolut unwichtig. Für Bartimäus zählt nur die Begegnung mit Jesus. Dafür lässt er auch sein Geld liegen, seine Sicherheit, das ist ihm egal. Und dann, das lesen wir später mit einem Satz, folgt Bartimäus Jesus nach. So geht es auch heute noch den Menschen, wenn sie eine Begegnung mit Jesus haben und eine Antwort im Glauben geben können. Gucken wir noch kurz auf den Herrn. Vor dem Herrn lagen schreckliche Tage und das wusste er ganz genau. Er hätte dem Bartimäus auch durchaus sagen können, hör mal, lass mich in Ruhe. Mir geht es im Moment um was ganz anderes. Ich habe jetzt keinen Kopf für dich. Nein, selbst in so einer Situation hat der Herr Zeit und Mitgefühl für diese Menschen, so wie er das heute immer noch und in jeder Situation für jeden Menschen hat. Dann ist der Herr in Jerusalem angekommen und er erlebt ein Wechselbad der Gefühle. Bei seinem Einzug in die Stadt verehren ihn die Menschen noch, das sind die gleichen, die später rufen, kreuzige ihn. Die rufen Hosanna, was übersetzt heißt, Herr, hilf uns. Wobei sollte er ihnen denn helfen? Welche Hilfe erwarteten sie von dem Herrn? Die Befreiung von den Römern? Das war nicht das Ziel seines Kommens und diese Bitte musste er enttäuschen. Und in der Folge davon hat der Herr eine Menge von Gesprächen und sehr intensiver Begegnungen mit den politischen und religiösen Führern und Meinungsmachern in der Stadt. Sie alle stellen ihn auf die Probe und sie alle wollen ihn provozieren, eine Aussage zu treffen, anhand derer sie ihn dann hätten anklagen können. Diese Gruppe sind zum Beispiel die Herodianer. Das sind königstreue Menschen gewesen, eine Gruppe, die den König Herodes unterstützte. Das sind die Sadduzäer, die die Auferstehung leugneten. Und es sind vor allen Dingen auch die Pharisäer, die versuchten, den Herrn auf eine Gesetzesübertretung festzunageln. Sie alle hätten eigentlich aufgrund ihres Wissens, ihrer Vorkenntnis wissen müssen, dass hier der Messias vor ihnen steht. Das war überdeutlich. Und sie hatten ihn ja auch eigentlich lange genug überwacht und kontrolliert. Und da ist es sehr interessant, mal zu lesen, was eine außerbiblische Quelle sagt, nämlich der jüdische Geschichtsschreiber Josephus schreibt, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn wirklich einen Menschen nennen sollte. Denn er war der Vollbringer außergewöhnlicher Taten und ein Lehrer derjenigen, die froh die Wahrheit annehmen. Er gewann viele Juden und viele von den Griechen für sich. Er war der Messias, der wusste das. Als er von den obersten Männern unter uns angeklagt wurde und Pilatus ihn zum Tode am Kreuz verurteilte, hörten diejenigen, die ihn von Anfang an geliebt hatten, nicht auf, dies zu tun. Denn er erschien ihnen am dritten Tag und war wieder am Leben, wie die Propheten Gottes dies und unzählige andere wunderbare Dinge über ihn vorhergesagt hatten. Der Stamm der Christen, der so nach ihm benannt ist, interessante Formulierung, ist bis auf diesen Tag nicht verschwunden. Ein Mann, dem man eine Nähe zu Christus wahrhaftig nicht sagen konnte, muss das über ihn bezeugen. In Johannes 1 heißt es, er kam in das Seine, zu seinen Menschen, zu seinem Volk, aber die Seinen nahmen ihn nicht an, sie lehnten ihn ab. Und hier sehen wir wieder diesen Gegensatz zwischen diesen Menschen und dem Bartimäus. Der wollte sehend werden, der wollte Jesus erkennen. Diese Menschen lehnten sich dagegen auf. Sie wollten blind, geistlich blind bleiben. Dann spricht der Herr noch ein letztes Mal in einem Gleichnis ganz eindringlich zu ihnen. Er erzählt ihnen von dem Herrn, der einen Weinberg baut und wo die Pächter des Weinbergs sich den Ertrag unter den Nagel reißen und letztendlich dann sagen, so, da kommt der Letzte, der uns ins Gewissen redet, da kommt der Sohn des Weinbergbesitzers, kommt, wir wollen ihn tothauen und dann ist das Erbe uns. Danach verabschiedet sich der Herr von den Menschen. Was ist das Ergebnis? Wie reagieren seine Zuhörer? Wie reagieren die anderen Menschen? Sie suchen, ihn mit List zu greifen und zu töten, so heißt es in der Bibel. Und das wollten sie ohne Aufsehen im Verborgenen tun. Denn sie wussten, dass der Herr sehr viel Rückhalt in der Öffentlichkeit hatte bei den einfachen Leuten. Und die Stadt war ja voll von Pilgern. Und sie wollten das vor allen Dingen unbedingt vorm Passafest tun, damit nicht etwa ein Aufruhr entstehen würde. Der Herr zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück und wendet sich an die Seinen. Und wo Markus das nur mit einem ganz sachlichen Satz streift, schreibt Johannes, da er die Seinen, die in der Welt waren und in der Welt bleiben mussten, liebte, liebte er sie bis ans Ende. Der Herr beginnt diese Gespräche mit einer Prophezeiung, die für die damaligen Zuhörer und auch für uns nicht niederschmetternder sein könnte. Kapitel 13. Vers 1, 2. Kommt einer und sagt, Lehrer, guck mal, was für ein super Tempel, wie toll der aussieht. Und dann sagt der Herr, siehst du dieses große Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und diese Voraussage hat sich für sie wortwörtlich erfüllt. In den Jahren 66 bis 70 gab es die jüdischen Aufstände und in deren Gefolge wurde Jerusalem von den Römern total zerstört, auch der Tempel. Kein Stein blieb auf dem anderen. Das Wort Jesu hat sich bestätigt. Und er bleibt nicht dabei. Er nimmt sie mit in die sogenannte Endzeitrede, die sich zum Teil auch schon in der Geschichte Israels erfüllt hat. Da können wir jetzt aus Zeitgründen nicht drauf eingehen. Ach du liebe Zeit. Das ist ein eigenes Thema. Aber der Herr sieht hier die ganze Zukunft seines irdischen Volkes Israel und auch die der Gläubigen bis an das Ende aller Zeit. Vers 13 prophezeit den Jesus-Nachfolgern schwere Zeiten und einen Trost. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden, heißt es da. Und immer wieder fordert der Herr Jesus auf, bleibt wachsam, passt auf. Aber wir können das, was der Herr über die Zerstörung des Tempels sagt, auch positiv auslegen. Wir können nämlich sagen, die Zeit des Tempels ist vorbei, zerstört, der ist abgebrochen, die Gnadenzeit hat begonnen. Wir denken wieder an unseren Zeitstrahl. Ausgehend vom Kreuz ist das Alte vorbei, es hat Neues begonnen. Dann wird uns berichtet, wie die Führer des Volkes endlich zu ihrem Ziel kommen, den Herrn zu beseitigen. Judas, einer der Zwölfen, geht zu ihnen und sagt, gib mir Geld und ich verrate ihn euch. In Johannes heißt es, bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere. Jetzt war der Zeitpunkt da, aber wann genau, das hatte der Herr Jesus auch in diesem Fall ganz in seiner Hand, in seiner Gewalt. Das entschied er und das entschieden nicht seine Feinde, auch wenn es so schien. Zunächst gibt er dem Passafest noch eine neue Bedeutung. Hier wollte ich jetzt eigentlich mal den Ablauf einer Passafeier vorlesen, aber das klappt zeitlich nicht. Das Passafest selbst war ja eigentlich dem Sinne nach eine Erinnerung an die Befreiung Israels aus Ägypten durch Gottes Handeln. Der Herr erweitert es hier und er gibt jetzt diesem Mal eine neue Bedeutung. Er sagt, erinnert euch an das, was ich für euch getan habe. Markus ist wieder völlig emotionslos, während Lukas schreibt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu feiern, ehe ich leide. Denn jetzt kommen diese furchtbaren Ereignisse, die letztendlich zu seinem Tod führen, die kommen jetzt immer näher. Die sind unaufhaltsam. Und trotzdem oder gerade deswegen ist es dem Herrn wichtig, noch einmal mit seinen Jüngern, ausgenommen dem Judas, zusammen zu sein. Und er möchte ihnen das mitgeben auf ihren neuen Weg. Tut es in Erinnerung an das, was ich für euch tue. Ich möchte nochmal die Frage stellen, die ich am Eingang gestellt habe. Wie wichtig ist es uns? Wie wichtig ist es uns, seinem Wunsch nachzukommen? Oder ist es uns eine mehr oder weniger lästige Pflicht, eine Tradition, der wir nicht zum abgewinnen können? Warum tun wir das jeden Sonntag, was andere Sonntag schon lange nicht mehr tun? Das wollen wir uns alle mal aufrichtig fragen. Ich weiß, man kann mir das vorhalten als zu sehr fixiert auf das Abendmahl. Ich möchte aber auch sagen, dass es mir das Wichtigste ist am ganzen Gottesdienst. Denn ohne die Erinnerung an das, was der Herr damals getan hat und was der Herr für uns tut, denke ich, haben wir keine Grundlage, keine Basis für das, was wir für den Herrn tun wollen. Ein kleiner Nebenaspekt noch, das ist der Petrus selbst. Petrus wollte den Herrn, und das war durchaus gut gemeint, unter allen Umständen von diesem Weg abhalten. Er sagt, das geschehe dir nicht. Und wenn es denn schon nicht zu ändern war, dann wollte Petrus bei ihm bleiben und sogar mit ihm sterben. Wie sehr hat er sich dabei überschätzt? Wir wollen ihn nicht verurteilen, wir gleichen den Petrus. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Nach dem Passa, mitten in der Nacht, brechen sie auf und gehen in den Garten Gethsemane. Das war damals nicht so ungewöhnlich, der Herr Jesus war schon oft da. Die Stadt war voll von Pilgern, sie kriegten keine Übernachtungsmöglichkeit und deswegen sind sie in diesen Garten gegangen. Und hier beginnt die Einsamkeit des Herrn, die ihn ab jetzt nicht mehr verlässt. Als er betet, nimmt er die drei Jünger mit, die auch mit ihm gewesen sind auf dem Berg der Verklärung. Und was für einen Gegensatz müssen die drei jetzt hier erleben? Sie erinnern sich an den Überglänzten und hier sehen sie einen völlig Glanzlosen. Sie erinnern sich an einen Mächtigen, hier sehen sie einen völlig verängstigten Menschen. Im Hebräerbrief heißt es, dass der Herr in den Tagen seines Menschseins seine Bitten und sein Flehen mit starkem Geschrei und Tränen vor Gott gebracht hat. Sie haben also gehört, wie er gebetet, wie er geschrien hat. Was tun sie? Sie schlafen. Kein Vorwurf, sie waren müde, sie waren gestresst, sie hatten Angst. Da ist das eine Reaktion, die können wir nicht verurteilen, da würde ich auch schlafen. Warum betet denn der Herr? Dass es vielleicht einen anderen Weg zur Rettung der verlorenen Menschen geben würde, als den, den Gott vorgesehen hat. Er sagt ja, wenn es möglich ist. Aber er betet auch darum, dass er Kraft erhalten würde, nun diesen Weg zu gehen, weil Gott es so gewollt hat. Nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Ich habe in einer Auslegung gelesen, dass Gott in diesem Moment hart bleiben musste. Hart blieb. Hart gegen wen? Hart gegen seinen Sohn, den er so liebte, aber dem konnte er das, was jetzt passiert, nicht ersparen. Aber Gott ist auch hart geblieben gegen sich selbst. Denn anders hätte es nicht funktioniert. Einen anderen Weg der Rettung hätte es nicht gegeben als den übers Kreuz. Dieser Gedanke ist vielen Menschen heute fremd. Und sie finden es abstoßend, dass ein Mensch derartig leiden musste, dass andere gerettet werden können. Das Wort vom Kreuz ist ihnen eine Torheit. Das hatte Paulus schon damals geschrieben. Wie dankbar dürfen wir sein, dass der Herr Jesus gehorsam war. Und dann kommt der Judas, der Verräter. Er kommt mit einer vergleichsweise großen Menge, wohl über 100 Leute. Er begrüßt und verrät Jesus mit einem Kuss, so wie ein Schüler seinen verehrten Meister begrüßt. Was war das für eine schlechte Show? Die Psalmen sagen schon lange vorher, was der Herr dabei empfunden hat. Aber er lässt es geschehen. Zweimal fragt der Herr, wen sucht ihr denn? Und zweimal sagt er, ich bin's. Zweimal gibt es eine unterschiedliche Reaktion. Beim ersten Mal, als er sagt, ich bin's, da müssen sie zurückweichen und zu Boden fallen. Und bei diesem Ich bin's, denke mal die Aussage von Gott gegenüber Mose am brennenden Dornbusch. Ich bin, der ich bin, göttliche Macht. Da hatten sie nichts gegenzusetzen. Keiner der Anwesenden, selbst nicht in dieser großen Menge, hätte in diesem Moment Hand an den Herrn Jesus legen können, wenn Jesus es nicht zugelassen hätte, wenn er seine Macht, die sich in diesem Wort ausdrückte, nicht zurückgestellt hätte. Er hat im Gebet gesagt, dein Wille geschehe. Und das setzt er jetzt in die Tat um. Beim zweiten Mal gibt er sich als der zu erkennen, den sie suchen, und er fügt dann zu, aber lasst die anderen gehen. Auch hier erfüllt sich wieder ein Wort aus der Bibel. Auch hier sehen wir Jesu Fürsorge für seine Jünger. Und wir sehen sogar seine Liebe für seine Feinde, denn er heilt den, den der Petrus vorher im Handgemenge ein Ohr abgeschlagen hat. Wieder wird eine Prophezeiung wahr: Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren, außer dem Sohn des Verderbens, außer Judas. Noch in dieser Nacht wird der Gefangene Jesus, den jetzt alle seine Jünger fluchtartig verlassen haben, vor den Hohepriester und den Hohen Rat gebracht. Der Hohe Rat war zu dieser Zeit die höchste politische und religiöse Instanz der Juden. Er konnte Gesetze erlassen, er konnte Recht sprechen, er hatte eine Polizeitruppe zur Durchsetzung seiner Anordnung, natürlich alles nur im Rahmen des von den Römern zugelassenen, und der Hohe Rat wachte über die Reinheit der Lehre, der jüdischen Lehre. Es war eine Menge an Arbeit, aber auch eine Menge an Kompetenz und Macht. Und hier saßen sie jetzt alle zusammen, die dem Herrn schon so lange nach dem Leben trachteten. Jetzt fühlten sie sich am Ziel angekommen. Und um dieses Ziel zu erreichen, war ihnen jedes Mittel recht, und sei es noch so schäbig. Sie kommen mit Bestechung beim Judas. Sie bieten falsche Zeugen auf, die sich noch nicht mal teilweise entsprechen. Zwei oder drei Zeugen mussten mindestens nach jüdischem Recht in ihren Aussagen übereinstimmen. Das Verhör wurde ganz, ganz eilig gemacht und fand in der Nacht statt. Das durfte nicht sein. Der Urteilsspruch fand auch sofort in der Nacht statt. Auch das durfte nicht sein. Der durfte nur am Tag gefällt werden. Es waren eine Menge Ungerechtigkeiten und Scheinheiligkeiten, die in diesem Scheinprozess stattfanden. Wieder besseres Wissen und wieder jede Vorschrift, wieder jedes Gesetz. Wie groß müssen Hass und Verblendung der Menschen gewesen sein? Aber der hatte es ja vorher gesagt: Dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz eben auf den Petrus. Vorher hatte er vollmundig erklärt, den Herrn nicht zu verlassen. Er wollte ja sogar mit ihm sterben. Jetzt hat er sich in den Hof des großen Gebäudes gewagt, wo dieses Verhör stattfand. Und er meinte, unter den vielen Menschen nicht aufzufahren. Er war mutig von ihm, kann man durchaus so sagen. Aber was wollte er da? Vielleicht wollte er aus erster Hand sehen, dass der Herr jetzt doch noch im letzten Moment seine Macht einsetzt und seine Gewalt einsetzt und triumphiert. Wir wissen es nicht. Plötzlich kommt eine Dienerin, eine junge Frau, und die erkennt ihn, wie er mit am Feuer steht. Du warst mit Jesus, sagt sie ihm ins Gesicht. Wie reagiert er? Er leuchtet und geht vom Feuer ins Halbdunkel. Er hofft, unerkannt zu bleiben. Warum? Die Aussage der Frau war doch zunächst mal ganz ungefährlich für ihn. Passierte ihm doch gar nichts. Da steht er dann im Dunkel des Torgebäudes und wieder kommt eine Frau und sagt, der war auch mit dem Nazarener. Petrus leuchtet mit einem Eid, mit einem Meineid. Ich kenne diesen Menschen nicht. Und kurz darauf ist es dann die ganze Menge, die ihn erkennt, die ihn nämlich an seiner Sprache erkennt. Du bist einer von ihnen. Und jetzt geht der arme Petrus her und verwünscht sich, ich kenne den Menschen nicht. Diese Formulierung ist in ihrer Aussage eine jüdische Bannformel. Schlimmer hätte Petrus seinen Herrn nicht verleuchten können. Vor kurzem hatte er noch gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt schwört er, ihn nicht zu kennen. Wir wollen den Petrus nicht verurteilen. Vielleicht habe ich den Herrn noch nicht in einem Schwur verleugnet, vielleicht ihr auch nicht. Vielleicht habe ich auch noch nicht explizit gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht, weil ich vielleicht zu dieser Aussage noch nicht gezwungen wurde. Aber verhalten habe ich mich schon oft so. Ich habe den Herrn auch schon verleugnet, schon oft. Aber der Herr hat seinen Petrus nicht aufgegeben und der Herr hat auch mich nicht aufgegeben. In dem Moment, als er Petrus das dritte Mal abgestritten hatte, ihn zu kennen, da kräht der Hahn und Jesus sieht ihn an, wortlos. Johannes benutzt ein Wort, das man mit den Augen fixieren übersetzen kann. Das muss ein sehr langer, ein sehr intensiver Blick gewesen sein. Der ist in Petrus bestimmt durch und durch gegangen, denn er weiß sofort, was er getan hat. Er geht raus und weint. Aber wir lesen später, dass der Herr ihn in einem Vier-Augen-Gespräch wieder zurechtbringt. Und ich denke, wie gut ist es, dass der Herr heute noch genauso handelt. Wie gut, dass er uns in unseren Schwächen, in unseren Verfehlungen nicht den Rücken kehrt, sondern dass er uns wieder voller Liebe zurechtbringt und zurückbringt. Der Herr hat für Petrus gebetet, der Herr betet auch für uns. Denkt wieder an die Grabschrift von Johannes Rau. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Wäre schön, wenn die Menschen das von mir und von uns so sagen könnten. Jetzt bringen die Juden ihn zu den Römern, zu den Heiden, denn nur die allein konnten die Todesstrafe verhängen und auch ausführen. Und das alles musste sehr schnell gehen. Sie bringen ihn zum Pilatus. Die Römer verhandelten schon sehr früh am Morgen, denn jedes Aufsehen sollte vermieden werden. Und außerdem musste es vor dem Passa geschehen, was ja nun bald vor der Tür stand. Es folgt ein regelrechter Schauprozess, denn Pilatus war nicht wirklich an dem interessiert, was da passierte. Und der arme Kerl saß auch zwischen allen Stühlen. Einerseits sah er nichts, was die Todesstrafe rechtfertigte. Andererseits durfte er sich aus politischen Gründen nicht mit den Juden verderben. Und dann war auch noch seine Frau da, die bis in den Traum von diesem Geschehen verfolgt wurde und die ihm dringend geraten hat, sich nicht allzu sehr mit diesem Menschen, mit diesem Fall zu beschäftigen. Pilatus war wirklich ein armer Kerl, aber er war nicht befreit von seiner Verantwortung. Er hat um des lieben Friedens willen einen Mörder freigegeben und Jesus zum Tod verurteilt. Und jetzt treiben die völlig empfindungslosen Soldaten nach ein furchtbares Spiel mit Jesus. Sie verkleiden den hilflos scheinenden und wortlosen Jesus in einen König, dem sie voller Spott huldigen. Sie trieben es auf die Spitze, indem sie ihm sogar eine Königskrone aus Dornen aufsetzten und dann noch draufschlugen, damit die bloß nicht runterfiel. Ich überlasse es jetzt euch und eurer Fantasie und euren Vorstellungen, sich diese Szene mal auszumalen und sich diese Schmerzen vorzustellen, die dieser Schöpfer der Welt jetzt über sich ergehen ließ. Schmerzen, Hohn, Spott, alles zusammen eine furchtbare, eine unerträgliche Situation. Der Herr war ganz Mensch. Glauben wir nicht, dass er die Schmerzen nicht gespürt hat? Glauben wir nicht, dass er stoisch, schmerzfrei und gefühllos durch diese Stunden gegangen ist? Er hat das sogar intensiver gespürt, wie wir es tun würden. Jesaja 53, da wird das schon beschrieben. Er hat gelitten um unsertwillen, aber er hat seinen Mund nicht aufgetan. Das erfüllt sich hier. Das erfüllt sich in dieser Szene. Und doch sagt der Herr zu Pilatus, du hättest überhaupt keine Gewalt, so etwas mit mir anzufangen, wenn sie dir nicht von oben gegeben würde und deine Soldaten auch nicht. Jesaja 53, Vers 10, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Gott hat zugesehen. Er ist hart geblieben. Es musste sein. Er hat ihn leiden lassen. Und Johannes 10, dieser große Satz, dieser große Gegensatz, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich habe Gewalt, es zu lassen, und ich habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Was auch immer hier geschehen ist, das war Gottes Wille. Und Gott hat das zugelassen. Und es war der Wille unseres Herrn. Was die Menschen getan haben, als Werkzeuge und doch verantwortlich getan haben, das hat Gott zugelassen, um zu seinem Ziel zu kommen. Das Ziel hieß und heißt Golgatha. Das Ziel war, dass über Golgatha der einzige Weg war, zu Gott zu kommen. Und nur weil unser Herr so Entsetzliches auf sich genommen hat und freiwillig gestorben ist, nur deshalb können wir frei leben. Ewig in Gottes Gegenwart. Das wollen wir uns immer wieder vor Augen rufen und ihm dafür dankbar sein. Ich möchte nur einen letzten Satz sagen. Das, was damals geschehen ist, das geschah weitgehend unbeobachtet von den Menschen, von der Umwelt. Das war alltäglich. Das war bei den Römern gang und gäbe. Die haben drauf losgekreuzigt, dass es hieß, im Jahr 70 war nicht mehr genug Holz dafür die ganzen Kreuze. Gott redet immer, fast immer im Alltäglichen, im scheinbar Normalen. Selten benutzt Gott große und mächtige Dinge. Josephus hat gesagt, es war der Stamm der Christen, die ihm geglaubt haben und immer noch existieren. Das sind die Gläubigen, die das außergewöhnliche Handeln Gottes sehen und glauben. Und Gott redet und handelt auch heute noch so. Ich bin fest überzeugt, dass Gott uns Menschen durch die Ereignisse der letzten Zeit, sei es Corona, seien es die verstärkt auftretenden Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Brände, Erdbeben, dass Gott uns und den Menschen dadurch ganz mächtig Halt zuruft. Aber genau wie damals verstehen das nur wenige und nur wenige hören hin. Im Normalfall redet Gott in unseren Alltag hinein leise und unspektakulär. Er redet zu denen, die ihn hören wollen, heute wie damals. Er redet und handelt voller Liebe. Und ich denke, wir sollen alles daran setzen, ihn zu hören, auf ihn zu hören.